Steckt die Formel 1 in einer Krise? Japan hatte zwar wirklich tolle Highlights, Antonelli hat Russell dominiert, ist jüngster WM-Führender aller Zeiten, zeigt, dass er dem Hype um sein Talent auch wirklich gerecht werden kann und könnte damit dafür sorgen, dass der Konkurrenzkampf dieses Jahr bei Mercedes so richtig Fahrt aufnimmt und richtig episch wird. Aber es gab auch den Bearman-Crash und viel Frust über das Superclipping. Wem muss ich das sagen, ne? Bei den Fans, bei den Fahrern und auch bei allen, die es mit der Sicherheit halten in der Formel 1 und die sich natürlich dann keinen schlimmen Crash, keinen Schwerverletzten oder noch was Schlimmeres wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Genau darüber reden wir in dieser Episode, in unserer Analysefolge zum Japan Grand Prix. Aber wir haben noch mehr Themen im Gepäck. Wir sprechen über Ferrari, über McLaren, natürlich über den Driver of the Day, Oscar Piastri tatsächlich. Und natürlich sind wir sehr gespannt auf eure Meinung zu all diesen heißen Themen. Wir haben noch eine ganze Menge mehr im Gepäck. Ihr seid nämlich wie immer bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Lasst uns sehr gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Wir sind auf dem Weg zu 5000 hier auf YouTube. Das wollen wir unbedingt erreichen. Und ich würde sagen, steigen wir ein. Der Japan Grand Prix hatte eine Menge zu bieten, Sebastian.
Ja, und dann zunächst mal Glückwunsch an Andrea Kimi Antonelli, jüngster Formel 1 WM-Führender aller Zeiten. Also das ist schon aller Ehren wert. Und jetzt auch zum zweiten Mal in Folge Rennsieger, ja, in der Formel 1. In China ist ihm das ja schon geglückt.
Der einzige Teenager übrigens, der mehr als ein Rennen gewonnen hat in der Formel 1.
Er ist ja noch Teenager, ne? Er wird bald 20. Ne? Also genau. Ja. Ja, also ein bisschen Glück war natürlich dabei. Russell hat sowohl in China als auch in Japan Pech gehabt, aber das ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Antonelli hat mit Ausnahme seines schlechten Starts, der war wirklich nicht gut, ja, in Japan, wirklich eigentlich eine makellose Leistung das ganze Wochenende gezeigt und vor allem hat er George Russell eigentlich komplett im Griff gehabt und das aus eigener Kraft. Also das muss man schon auch sagen, auch wenn Russell im Rennen dann ein bisschen Pech hatte, da kommen wir auch noch dazu. Und eins muss man auch ganz deutlich festhalten, wir haben es ja in vielen unserer Episoden schon gesagt, für uns, ja, also Dave und mich, ist Russell ein Top-3-Fahrer aktuell auf jeden Fall und Absolut. Hat nur ganz selten Wochenenden, in denen er nicht das Maximum rausholt, nicht nahe der 100% ist. Dieses Mal, da kann man durchaus argumentieren, war das anders, also 100% hat er ganz sicherlich nicht erreicht, hat ein paar Probleme, aber, und das ist halt die Sache, ne, Antonelli war sofort da und war sofort besser und es ist einfach eine Mega-Leistung für so einen jungen Fahrer, der ja auch erst gerade am Anfang seiner zweiten Formel-1-Saison überhaupt steht und man kann jetzt natürlich noch kein endgültiges Urteil fällen, viel zu früh, aber es sieht schon aus, als ob er sich im Vergleich zur letzten Saison nochmal deutlich verbessert hat.
Ja, das sieht gut aus. Das ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Nachricht. Aber wir müssen auch über weniger erfreuliche Dinge sprechen. Ja, es gurkt so ein bisschen durchs Fahrerlager dieses Thema schon seit einer ganzen Weile, noch bevor wir diese Regeln hatten. Das Thema Sicherheit im Zusammenhang mit den neuen Regeln ist ein großes auf jeden Fall. Und ja, die Fahrer, die warnen schon eine ganze Weile. Ja, ich habe es jetzt gerade angedeutet, vor einem folgenschweren Unfall, der, naja, eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, ja, und der Crash von Oli Bearman in Suzuka war jetzt so ein erster Fingerzeig in die Richtung, was uns da blühen könnte, wenn die FIA und ja das Formula One Management nicht sehr bald was unternehmen.
Tja. Und für die, die es nicht gesehen haben, Mini-Zusammenfassung, Runde 21, Bearman verliert die Kontrolle über seinen Haas, schlägt richtig, richtig heftig ein. Beim Aufprall wurden dann 50 G gemessen, also die 50-fache Erdbeschleunigung. Sehr, sehr hart auf jeden Fall für die, die damit nichts anfangen können. 308 Stundenkilometer war das Auto schnell, als er die Kontrolle verloren hat. Ja, und zum Glück ist da nichts Schlimmeres passiert, hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Und zunächst sah es auch danach aus. Er ist dann zwar schnell aus dem Auto ausgestiegen, immer natürlich ein super Zeichen, aber musste dann von den Marshalls gestützt werden, humpelte dann in die Auslaufzone und dann aber zum Glück sehr schnell auch die Röntgenaufnahmen da gewesen. Da hat sie nichts gebrochen. Nur ein bisschen das Knie geprellt und das ist wirklich, muss man einfach so sagen, Glück im Unglück gewesen. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber die FIA muss sich natürlich Fragen stellen. Ja? Wie kam es zu diesem Unfall? Und ist die FIA oder sind die Regeln da womöglich ein Stück weit natürlich schuld dran? Oli Bearman ist ja auf Franco Colapinto aufgelaufen bei der Zufahrt zur Spoon Corner. Ja? Das ist diese berüchtigte Doppellink, sehr, sehr schnell. Man kommt da auch sehr schnell an und das Stück davor, was da hinführt, ist ja keine Gerade, sondern auch schon so ein Rechtsknick, geht aber normalerweise voll. Ja? Wir müssen uns natürlich auch kurz angucken, ob Franco Colapinto sich da unfair verhalten hat, ob er die Tür zugemacht hat. Man sieht so ein bisschen bei der Onboard-Aufnahme von Oli Bearman, dass der Alpine so ein bisschen nach links wandert auf dem Asphaltband, ja, sozusagen auf der Fahrbahn. Aber im Kern war Franco Colapinto da vorrangig mit sich selber beschäftigt. Niemand hat da auch Vorwürfe erhoben. Das ist ein wichtiges Zeichen. Weder Oli Bärmann noch sein Teamchef Ayao Komatsu. Also niemand unterstellt ihm da Absicht. Ich habe es auch so gelesen, die Szene. Ja, der Colapinto fährt da einfach selbst auf die Kurve zu, konzentriert sich. Es war eine relativ natürliche Bewegung, auch wenn man da ein bisschen weiter links auf der Fahrbahn unterwegs ist. Ich denke, es war schlimmstenfalls vielleicht ein Missverständnis. Ja, der Colapinto hat nicht im Rückspiegel gesehen, wie nah der Bärmann dran ist, beziehungsweise mit was für einem Geschwindigkeitsüberschuss er da ankommt. Und so kam es dann eben dazu. Oli Bärmann hat tatsächlich ja auch den Boost-Button gedrückt gehabt. Also er wollte die Gelegenheit nutzen und den Colapinto überrumpeln an einer Stelle, wo man das eigentlich nicht macht. Das ist ein Vorteil der neuen Regeln. Das geht grundsätzlich. Ist aber natürlich auch eine Gefahr, wie wir da gesehen haben. Und Oli Bärmann selbst hat dann gesagt, ja, er hatte wenig Platz, also ihm wurde da wenig Platz gegeben. Aber klar, ja, der Colapinto hat einfach da nicht mit einem Manöver gerechnet. Deswegen hat er da gar nicht erst dran gedacht, dass er da Platz lassen müsste vielleicht, ja. Was passiert ist, Oli Bärmann kam dann eben ja, in die Auslaufzone oder ist ein bisschen aufs Gras gekommen und da kannst du bei der Geschwindigkeit das Auto dann nicht mehr kontrollieren, natürlich, ja. Und er ist abgeflogen. Du hast das ja gerade schon erzählt, ja, 50G, das ist wahrlich kein Spaß. Dass er sich dann nur das Knie geprellt hat, ist wirklich schon ein kleines Wunder. Ja, da klopfe ich dreimal auf Holz, dass die Autos und die Strecken mittlerweile so sicher sind, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ein leichtes Zucken auf der Linie haben wir gesehen. Ich glaube, das Motorsportmagazin hat ihm da, dem Colapinto tatsächlich unterstellt, dass er eine andere Linie gewählt hat als in den Runden zuvor. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt weder erkannt noch irgendwie habe ich es von anderer Seite gehört. Also, naja.
Ja, er fährt schon minimal links, mehr als man es vielleicht vermutet, aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass er klar zugemacht hat. Aber das kann eben reichen. Das ist eben das Problem mit den neuen Regeln. In solchen Situationen hat man schnell sehr viel Risiko und ein großes und gefährliches Problem, denn in solchen Situationen gibt es eben sehr schnell extreme Geschwindigkeitsdifferenzen aufgrund eben dieser Batterieregeln sozusagen. Ne? Also der eine hat keine Power mehr, der andere hat gerade einen Boost an. Und dann ist es halt so, Bärmann hatte in den Runden davor ca. 20 km/h Geschwindigkeitsdifferenz und da dann 50 Stundenkilometer Geschwindigkeitsdifferenzen. Das ist halt echt viel. Und wir hatten es in einer der letzten Episoden, habe ich es auch schon mal gesagt. Das müsst ihr euch ein bisschen so vorstellen. Es ist halt einfach, als wenn ein Auto stehen würde im Vergleich zu dem, was ihr in der Stadt fahrt, vom Geschwindigkeit, von der Geschwindigkeitsdifferenz. Oder halt, wenn ihr mit 150 einen mit 100 überholt auf der Autobahn, ne? Oder einen mit 80 überholt, also der 80 fährt und ihr seid bei 130. Das fühlt sich an, als ob ihr euch da vorbei beamt, mehr oder weniger. Und wir sind bei Geschwindigkeiten von 300 km/h. Da kannst du halt auch nicht mehr so gut reagieren wie bei 150 oder wie bei 50. Also das ist alles ein vervielfachtes Risiko dadurch und ist ein absolut ja, Problem, das absolut adressiert werden muss von der FIA und von der Formel 1, denn das
Unbedingt.
kann nicht wirklich lange gut gehen im schlimmsten Fall. Und jetzt hatten wir da ja auch eine Auslaufzone. Ja.
Tja, sprechen wir gleich nochmal drüber, wie es ausgehen könnte, wenn da keine ist. Aber zunächst, Teamchef Ayao Komatsu, also der Haas-Teamchef, hat sich auch noch geäußert. Er wollte da Oli Bärmann seinen Piloten keinen Fehler unterstellen. Auf jeden Fall, er hat gesagt, es wäre ein bisschen hart, da von einem Fehler zu sprechen. Es war vielleicht eine Fehleinschätzung, vielleicht ein Missverständnis, schlimmstenfalls das, ja. Und bedenklich ist auch, dass über genau diese Situationen im Fahrerbriefing gesprochen wurde, ja. Also die Fahrer müssen
Also
sich
vor
an
dem
diese.
Wochenende, ne, muss man sagen,
Ja,
das
genau.
Fahrerbriefing vor dem Wochenende, für die, die es
Ganz
nicht
genau,
wissen,
ganz
ja.
genau. Das
Ja.
meine ich. Die Piloten müssen sich da alle natürlich noch einstellen auf diese neuen Gegebenheiten und dass die Geschwindigkeitsunterschiede im Extremfall eben so hoch sind. Das ist eine neue Situation in der Formel 1, ja. Und deswegen hat Ayao Komatsu, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, auch dem Franco Colapinto da keine Schuld in die Schuhe geschoben. Jeder fährt halt so, wie es gerade eben geht, ja, vom Ladezustand der Batterie her, vom Aero-Setup, was auch immer. Jeder fährt an seinem persönlichen Limit einfach und deswegen, wie gesagt, war es wohl ein Missverständnis. Die Stewards, das ist auch immer natürlich ein Symbol, ja, die haben die Szene dann auch nicht weiter untersucht. Aber Charles Leclerc hatte dazu eine Meinung. Wie sah die denn aus?
Ja, der hat im Prinzip das dann auch gesagt. Ne? Beim Fahrerbriefing am Freitag nach den freien Trainings wurde darüber gesprochen. Man müsste halt dann diese Geschwindigkeitsdifferenzen anders verteidigen oder da zumindest mal mehr aufpassen. Er selbst hat auch gesagt, dass er in Melbourne, also im ersten Rennen, in ähnlichen Situationen war, als er sich gegen George Russell verteidigt hat. Der da auch mit sehr viel Überschuss ankam. Und Russell selbst hatte ja im Japan-Rennen dann eine ganz ähnliche Situation wie Behrmann gegen Colapinto, beziehungsweise er wäre dann, so Russell wäre dann Colapinto und Behrmann dann Leclerc. Mhm. Das war dann im Spoon-Corner natürlich dann auch. Da hat dann Russell die Tür aber offen gelassen, weil er dann auch gemerkt hat, okay, das kann ich nicht verteidigen und wenn ich es versuche, dann gibt es vielleicht ein Unglück, und hat ihn dann einfach vorbeigelassen. Bei ihm war dann der Grund, dass er einen Glitch hatte bei sich auf dem Lenkrad, als er da rumgedrückt hat. Das hat alles dann das Auto extrem verlangsamt und hat sich dann gar nicht erst verteidigt. Wie gesagt, ist auch sinnvoll gewesen. Es ist aber halt natürlich auch ein bisschen viel verlangt, dass jeder Fahrer in jeder Situation immer die Übersicht behält. Ja, nicht alles ist so vergleichsweise übersichtlich wie diese Stelle. Jetzt kann man aber dann eben zu Recht die Grundsatzfrage stellen, denn die Fahrer haben ja schon seit Tag 1 dieses Geländes vor solchen Situationen gewarnt. Viele haben gesagt, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis was Schlimmes passiert. Und etwas Schlimmes meinen wir Schwerverletzte oder halt noch schlimmer. Da kann es dann auch schnell gehen, dass es nicht nur eine Person ist, sondern mehrere. Wir denken da zum Beispiel an Rennen wie Jeddah. Das fällt ja dieses Jahr aus, aber das gibt ja ganz enge Leitplankenkanäle dort. Und wenn da dann jemand irgendwie sich dreht und es da eine Karambole Oschi gibt, die nächsten Auffahrenden sehen dann noch weniger, sind auch super schnell unterwegs. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Will man sich alles gar nicht ausmalen, Dave.
Nee, unbedingt. Das wollen wir nicht sehen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich die unterschiedliche Energieabgabe. Ne? Während einer Runde pushen die Piloten an unterschiedlichen Stellen und nutzen ihre Batterie unterschiedlich. Das ist auch von PU-Hersteller, also von Motorenhersteller zu Motorenhersteller dann anders. Und wie es jetzt eben so war in Suzuka, die hinterherfahrenden Piloten, die können zusätzlich auch den Boost-Button drücken, wenn sie nah genug dran sind am Vordermann. Ja? Und das Ergebnis haben wir gesehen. Das wird halt sehr schnell sehr gefährlich. Ja? Viele Fahrer fordern natürlich jetzt entsprechend auch Änderungen. Carlos Sainz ist zum Beispiel einer davon. Der ist ja einer der Sprecher der GPDA, also der Fahrervereinigung. Und der hat sich entsprechend dann auch warnend nochmal geäußert. Ja? Die meisten Piloten pflichten ihm da natürlich bei. Also er spricht da schon durchaus für alle. Und die fordern natürlich entsprechende Anpassung, ja, im Wohle oder ja im Sinne der Sicherheit. Zitat Carlos Sainz. Wir haben immer gewarnt, dass solche Unfälle passieren werden. Hier gab es zum Glück eine Auslaufzone. Man stelle sich vor, so etwas passiert in Baku, Singapur oder Las Vegas, wo es direkt in die Mauer geht. Ja? Genau das wollen wir eben nicht sehen.
Ja, und das ist eben das Problem mit den neuen Regeln. Wir haben auf der einen Seite viel mehr Überholmanöver. Die Action bei den Rennen ist deutlich, also die Rennen sind deutlich actionreicher so rum. Und ein Charles Leclerc zum Beispiel, der liebt es ja auch. Viele Fahrer mögen das in den Rennen grundsätzlich schon, regen sich dann aber auch sehr stark über die Qualifikation auf, wo das ein Problem ist. Und natürlich über die gefährlichen Situationen dann am Start und im Rennen, wie wir sie jetzt eben gerade besprochen haben. Klar, auf der einen Seite haben wir schöne Überholmanöver auch in Suzuka, das ja normalerweise arm an Action ist. Wir können uns da auch an vieles erinnern, was eben nicht einfach, ich beam mich jetzt einfach mit meinem Boost vorbei, sondern halt zum Beispiel sehr schön Leclerc an Russell vorbeigegangen in Kurve 1. Das war wirklich auch fahrerisch top rausgeholt und nicht einfach nur, okay, ich aktiviere jetzt mal meinen Mario Kart Boost. Aber das Problem ist natürlich das Superclipping. Da drehen wir uns immer wieder im Kreis und das muss unbedingt adressiert werden.
Sehr gut.
Im Kreis drehen, ja. McLaren-Teamchef Andrea Stella hat ja zum Beispiel eine Lösung vorgeschlagen. Da steigen wir jetzt mal ein, was man besser machen kann. Er hat gesagt, man könnte das Superclipping bis 350 kW erlauben, also mehr Rekuperation. Deshalb aber hätte wahrscheinlich die Behrmann-Situation nicht entschärft, sondern sogar verschlimmert. Besser wäre es dann vielleicht als Zwischenlösung, die vollen 350 kW beim Beschleunigen nicht mehr zu erlauben. Das bedeutet dann aber im Klartext, dass man insgesamt weniger Leistung hat. Also man sagt zum Beispiel, man darf nur noch 250 oder 200 Kilowatt vom Elektromotor maximal zur Beschleunigung benutzen. Dann hat man aber eben auf der einen Seite Energie, die viel länger reicht. Also es gibt nicht diesen plötzlichen Leistungsabfall, aber insgesamt natürlich ist man dann langsamer unterwegs und dann werden die Rundenzeiten auch in den Keller, auch wenn dann im Prinzip viele Probleme behoben wären. Ja? Also man hat auch in der Qualifikation nicht diese unerklärlichen Leistungsabfälle, über die sich ja auch Leclerc, so sehr das Racing mag mit den neuen Regeln, extrem beschwert. Das hatten wir ja auch in Japan wieder ganz, ganz ausgeprägt von ihm. Also das passt eigentlich keinem Fahrer.
Nee. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo die Formel 1 wirklich Farbe bekennen muss und sich da jetzt aber auch schon versöhnlich zeigt. Also es wird Gespräche geben und auch Anpassungen. Wir haben jetzt glücklicherweise relativ lange Zeit bis zum nächsten Rennen. Da wird man jetzt sehr tief in die Analyse gehen und gucken, was geht. Formel 1 sollte sich mal ehrlich machen, die 50-50-Aufteilung dieser Motorengeneration kam vielleicht ein bisschen zu früh. Ja, dass 50% vom Verbrenner kommen, 50% von der Elektroeinheit. Irgendwie scheint die Technologie da insgesamt noch nicht ja so weit zu sein, ja, um so viel Power dann auch wirklich auf eine Runde auszuspielen und sie wieder reinzukriegen vor allem. Ja, das ist ja das größere Problem. Man muss allerdings dann auch unseren Verbrennerfetischisten, ja, auch da haben wir einige am Start, entgegensetzen. Hybridantriebe sind natürlich trotzdem die gewünschte Lösung, ja, und auch das Ideal, ja, das ist am Puls der Zeit, das reflektiert einigermaßen, was auf den Straßen passiert, ja, Elektroanteil steigt grundsätzlich und auch Hybridantriebe sind deutlich auf dem Vormarsch natürlich. Was die Performance angeht, bietet das durchaus ja auch Vorteile, ja, enorme Beschleunigung im Gegensatz zu früheren Generationen, wo es einfach ja nur einen Verbrenner gab, natürlich der höhere Wirkungsgrad, Energiesparmaßnahmen, ja, man verbraucht letztendlich dann ja weniger Sprit, auch wenn der mittlerweile CO2-neutral ist, aber trotzdem, ja, auch darum geht's ja, das ist für die Straße ja dennoch relevant. Und allen voran haben wir jetzt neue Motorenhersteller an Bord, die nicht zuletzt genau wegen diesen Regeln gekommen sind. Also, dass wir weiter am Hybridmodell festhalten in der Formel 1. Audi ist da natürlich ein Argument. Cadillac baut ja auch einen eigenen Motor. Dass Honda jetzt wieder dabei ist oder dabei geblieben ist, je nachdem, wie man das lesen möchte, ist auch ein Verdienst dieser Regularien. Also, ihr dürft nicht vergessen, hätte man gesagt, komm, wir haben jetzt CO2-neutralen Sprit, lass uns wieder auf V10 oder V8 gehen, ohne den ganzen Elektro-Schnickschnack, wie sich das viele Fans wünschen, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt Ferrari und Mercedes als Motorenhersteller. Punkt, ja. Und das ist für eine gesunde Formel 1 dann auch ein Problem am Ende des Tages. Also es ist wirklich ein Riesenspagat, den man da als Regelhüter irgendwie schlagen muss, ja, und treffen muss auch. Aber ich glaube, getroffen haben sie es eben nicht, ja. Vielleicht muss man da jetzt einen Kompromiss eingehen und zumindest Richtung 27 schon mal sagen, alles klar, lass uns das Verhältnis vielleicht Richtung 60-40 drehen, dass 60% der Power vom Verbrennungsmotor kommt und ein bisschen weniger von der Batterie, ja, vom Elektro-Gedöns da, ja. Dann hätten wir immer noch Hybridantriebe, es wäre alles im gleichen Rahmen, aber die Schwankungen im Energiemanagement wären deutlich geringer oder vielleicht sogar komplett eliminiert. Dann würden wir diese sicherheitsrelevanten Probleme dann letztendlich auch abstellen. Das wäre sehr wichtig, ja. Und zwar wünschen wir uns das natürlich, bevor wir ein ganz, ganz schwarzes Wochenende erleben müssen. Sowas will in der Formel 1 auf jeden Fall niemand mehr sehen. Du hast ja erzählt, du hast ja letztens mal wieder den Imola Grand Prix 94 reingezogen und du hast nur das Rennen geschaut, sage ich jetzt mal. Und allein in diesem Rennen, was da alles Furchtbares passiert ist, ist schlimm. Das ganze Wochenende insgesamt betrachtet, das war eine Vollkatastrophe. Ich möchte bitte nichts Vergleichbares mehr erleben. Ich habe es damals live am Fernseher gesehen.
Es wäre im schlimmsten Fall durchaus denkbar, dass wir sowas nochmal hätten, ja, wenn alles zusammenkommt. Und ja, dass mehrere Formel-1-Fahrer gestorben sind, hätten tatsächlich am Rennsonntag neben Senna auch der ein oder andere zusätzlich
erwischen können. Und Zuschauer und Mechaniker,
das,
ne?
Ja, also es war wirklich, wirklich wild. Ja, wenn ihr die Chance habt, das Rennen anzuschauen, ist tatsächlich aus Formel-1-Bildungsauftragsperspektive sehr, sehr lehrreich, auch wenn es sehr, sehr bitter ist. Viele von euch haben es ja auch gesehen, haben wir auch in den Kommentaren auch immer mal wieder gehört von euch, also beziehungsweise gelesen. Aber dann machen wir jetzt mal den Schwenk zu erfreulicheren Dingen und kommen wieder zu Mercedes, Antonelli, Russell, McLaren und natürlich Ferrari. Ja, wir haben es ja schon gesagt, Antonelli, jetzt der jüngste WM-Leader der Formel-1-Geschichte, der einzige Teenager, der mehrere GP-Siege vorweisen kann. Am Start ging es erstmal zurück von der Pole auf Position 6, da hat er sich mit der Kupplung vertan. Also Russell jetzt nicht perfekt weggekommen, ist von Position 2 auf 4 zurückgefallen. Also Mercedes generell mit Problemen, anders übrigens als McLaren. Die haben eine eigene Kupplung bzw. ein eigenes Getriebe, das sie da entwickeln. Da scheinen sie unter anderem deswegen besser dazustehen am Start bzw. wegzukommen. Russell hat sich dann aber sehr schnell auf Position 2 vorgearbeitet. Er war ja dann ein bisschen im Vorteil, weil er nicht so stark zurückgefallen ist wie eben Antonelli. Da war dann aber erstmal Endstation für ihn hinter Piastri und der hat es wirklich grandios gemacht an dem Wochenende und hat auch davon gesprochen, es war vielleicht sein bestes Wochenende bisher in der Formel 1.
Ja, eines der besten. Ne? Der war ja richtig, richtig angetan und ich habe es schon angedeutet, er war Driver of the Day. Darf man nicht vergessen. Die Fans haben seine Leistung durchaus honoriert. Er hat ja dann auch wieder einen markigen ja, Funkspruch abgesetzt, hat gemeint, na, das Ding geht ja ganz ordentlich, wenn es denn mal anspringt. Natürlich als Seitenhieb gegen das Double DNS in China von den beiden McLaren-Piloten, die nicht ins Rennen gehen konnten damals. Ja, aber super. Also hast du schon angedeutet, das Getriebe von McLaren, was sie da entwickelt haben, ist sicher einer der Faktoren, warum sie am Start bisher ganz gut wegkommen, wenn sie denn losfahren können. Das hat man in Japan auf jeden Fall gesehen. Gleicher Antrieb, ja, auch Mercedes, aber mit einem anderen Getriebe und wahrscheinlich mit einer anderen Software vielleicht oder mit einer anderen Software-Einstellung. Er hat sehr, sehr gut geklappt auf jeden Fall. Piastri hat sich dann die Führung geschnappt und hat sie, ja, bis zum Boxenstopp nicht mehr hergegeben. Aber genau das ist das Problem. Oscar Piastri kam als, oh Gott, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5. oder 6. Pilot, je nachdem, wie man es rechnen möchte, in Runde 18 an die Box, ja. Die beiden McLaren wollten früh stoppen. Lando Norris war der allererste in Runde 16 schon. Offensichtlich wollten sie da sich nicht undercutten lassen von den anderen und wollten selber dann früh an die Box. Sie haben auch ein bisschen rumdiskutiert, ob es denn reicht, ja, auf den harten Reifen bis zum Ende durchzufahren. Dann, ja, waren sie sich wohl einig, dass es reicht. Tja, und dann kam leider in Runde 22 das Safety Car nach diesem Unfall von Oli Bearman. Neben Oscar Piastri, Lando Norris war auch daneben George Russell einer der Leidtragenden. Der ist in Runde 21 an die Box gekommen und ja, hat natürlich sehr viel Zeit verloren. Wenn man hinter einem Safety Car stoppen kann, das spart 10, 15 Sekunden je nach Strecke und je nach Länge der Boxengasse natürlich. Das hat George Russell einen möglichen Sieg gekostet. Das hat sicher auch Oscar Piastri vielleicht den Sieg gekostet. Kann man im Nachhinein immer so sagen, ja. Kimi Antonelli hat es aber gut hinbekommen. Er ist dann eben hinter dem Safety Car in die Box gekommen und hat sich den Sieg entsprechend geschnappt. Ja. Das war auf jeden Fall der entscheidende Move. Antonelli hat es dann aber auch super umgesetzt, das muss man natürlich sagen. So oder so. Es gab einige Piloten, die tatsächlich Probleme hatten, dann auch beim Restart nach dem Safety Car. Lewis Hamilton zum Beispiel. Nee, George Russell war es. Lewis Hamilton hat ihn da überholt. Bei George Russell gab es nämlich einen Glitch. Ja, wieder, das sind wieder diese Eigenheiten der modernen Formel 1. Da hat George Russell falsch taktiert mit der Energieaufladung seiner Batterie. Ja, er hat zu früh in der Runde die komplette Energie rekuperiert, also er hat den Streber markiert und seine Batterie zu früh geladen. Allerdings hatte er dann beim Restart selber wieder zu wenig Energie in der Batterie drin. Er hat natürlich wieder Energie verbraucht, um die Reifen auf Temperatur zu bringen. Da geht man ein bisschen aufs Gas. Da wird dann wieder Energie aus der Batterie rausgesaugt. Ach, es ist ein leidiges Thema und wirklich sehr, sehr kompliziert. Solche Kleinigkeiten entscheiden dann aber darüber, ob man einen Platz verliert oder nicht.
Ja, und den hat er dann auch gegen Charles Leclerc eben verloren. Auch da, ne, verdrückt am Lenkrad, geschaltet gleichzeitig, super Gripping gehabt. Mhm. Dann war es drum geschehen bei McLaren. Sieht's oder hat es dann viel besser ausgeschaut? Also am Ende des Rennens konnte man sehr zufrieden sein. Man hat mit den Mercedes einigermaßen mithalten können, solange man eben vor ihnen geblieben ist. Ja, also mit Antonelli hat man dann dementsprechend eben nicht mehr mithalten können. Aber Russell konnte man dann und Leclerc hinter sich halten. Und Piastri hat auch, wie schon erwähnt, gesagt, es war vielleicht sein bestes Wochenende in der Formel 1. Trotzdem 15 Sekunden Rückstand auf Antonelli dann im Ziel. Und die sind ja dann erst nach dem Safety Car Restart zusammengekommen. Ohne wäre es dann noch deutlich mehr wahrscheinlich gewesen. Aber, und das ist eben jetzt wichtig, auch für uns als Fans, egal ob man McLaren mag, Mercedes oder Ferrari oder irgendein anderes Team, da vorne zwischen diesen drei ist trotzdem alles möglich, solange Mercedes nicht alles perfekt zusammenbekommt oder man sie eben am Start dann gleich kassiert. Und das ist Stand jetzt ja wirklich möglich, sowohl für Ferrari als auch für McLaren, vor allem eben für Ferrari, die mit ihren Superstarts ja auch wieder geglänzt haben, auch wieder in Japan. Denn wenn man vor ihnen ist und sie hinter sich halten kann, dann muss man halt einfach seine Boxenstrategie gut hinbekommen und bleibt dann vielleicht auch vor ihnen. Mhm. Ist durchaus möglich, und wenn da gleich drei Teams drum kämpfen, da steigt dann die Wahrscheinlichkeit auch, dass alle drei sozusagen, also die zwei Schwächeren, dann auch lange, lange sich in der Weltmeisterschaft noch halten können. Aber dann sprechen wir doch mal ganz kurz noch über Ferrari. Da ist Freud und Leid ja so ein bisschen auseinander gewesen, nicht so weit wie sonst, aber Charles Leclerc hat es schon deutlich besser gemacht als Lewis Hamilton an dem Wochenende, und dafür gab es auch Gründe.
Ja, definitiv. Also Leclerc hat eh wieder einen super Start erwischt. Ja. Auch beim Grand Prix in Suzuka lag zunächst auf dem zweiten Platz hinter Oscar Piastri, bis dann George Russell sich langsam nach vorne gekämpft hat. Ne? Wir haben es ja schon mehrfach gesagt jetzt, der hat ihn dann überholt. Aber Charles Leclerc war das ganze Rennen über eigentlich in wirklich viele Überholmanöver verwickelt, teilweise offensiv, teilweise defensiv, und hat sich heißeste Duelle geliefert mit Russell, mit Antonelli und auch natürlich, es gibt kein Rennen ohne einen Ferrari-Showdown, auch mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton gab es da wieder heiße Rad-an-Rad-Duelle. Später im Cooldown-Room hat Leclerc sogar gesagt, ja, die haben sich kurz berührt, er dachte schon, er hat einen Platten, aber ist zum Glück hier nichts passiert, nichts weiter. Also wirklich tolle Zweikämpfe da auch wieder. Das hat richtig Spaß gemacht, ne? Und ja, dank des Boxenstopps während der Safety-Car-Phase lag Hamilton dann sogar vor Charles Leclerc. Also das ist für Lewis Hamilton sehr, sehr gut ausgegangen. Er hat nämlich während der Safety-Cars oder während des Safety-Cars gestoppt. Alle anderen vor ihm schon vorher, ja. Aber Lewis Hamilton hat dann die Pace gefehlt. Ja. Er konnte sich dann nicht allzu lange verteidigen, weder gegen Leclerc noch gegen die anderen. Und ja, so kam es dann eben, dass Charles Leclerc am Ende des Tages Dritter geworden ist.
Ja, und hat sich auch super gegen Russell verteidigt. Das war richtig klasse. Hat dann sein Podium nach Hause gefahren. Hamilton, der wurde dagegen weiter nach hinten gespült, dann auch weitere Positionen verloren gegen die beiden Mercedes, also halt gegen Russell dann auch und gegen Norris und ist dann am Ende Sechster geworden. Also hat aber auch das ganze Wochenende schon einen Tacken schlechter ausgeschaut als Leclerc, ist dann auch in der Quali immer mal so 3, 4, teilweise 5 Zehntel am Ende dann auch mal so 1 Zehntel dann weg gewesen. Da hat man dann auch gedacht, okay, vielleicht hat das jetzt irgendwie gefunden, aber so richtig glücklich geworden mit seinem Setup ist er an dem Wochenende nicht. Ja, er konnte aber dann auch im Rennen nicht sagen oder nach dem Rennen, woran es dann lag, dass er im Rennen dann nicht die Pace mitgehen konnte, die Leclerc gegangen ist. Fred Vasseur, der Teamchef von Ferrari, hat gesagt, wir wissen auf jeden Fall, dass wir beim Topspeed auf der Geraden einen Rückstand zu anderen Teams haben und daran werden wir in den kommenden Wochen arbeiten. Jetzt haben sie ja ganz gut Zeit, mal schauen, wie die ganzen Upgrades, und da werden einige kommen, der ganzen Teams bei Großpreis von Miami dann aussehen werden. Und damit schauen wir nochmal auf den Rest vom Fest und vor allem auch auf Audi, Dave.
Ja, machen wir. Und bevor wir da drauf schauen, sei euch nochmal verraten, ja, bis zum Grand Prix von Miami sind ja einige Wochen, aber hier auf dem Kanal wird es sicher nicht langweilig. Auch nicht auf unserem History-Kanal. Wenn ihr den noch nicht kennt, schaut da mal. Da widmen wir uns der wunderbaren Geschichte der Formel 1 und beleuchten da Themen hier und da. Auch hier auf dem Hauptkanal wird es viele, viele Specials, viele Videos geben. Wir haben einiges in der Schublade, also schaut immer mal wieder rein. Auch ohne Rennwochenenden ist hier bei uns auf jeden Fall immer was los. Ja, wir versorgen euch mit eurer Dosis Formel 1, auch in Dürrezeiten, ja, sozusagen. Kein Thema. Gut, dann schauen wir doch mal. Audi und der Rest vom Fest, was haben wir denn da noch Schönes? Die Zuverlässigkeit bei Audi, die war wieder mal hervorragend, aber die Starts sind ein Problem. Ja? Gabi Bortoleto ist ja aus den Top 10 losgefahren, Nico Hülkenberg war, glaube ich, auf P13 irgendwie. Beide haben aber am Start direkt viele, viele Plätze verloren. Nico Hülkenberg hat das Problem auch entsprechend adressiert, hat gesagt, wir müssen daran arbeiten. Ansonsten, ohne dieses Defizit am Start, wären Punkte sicher drin gewesen für Audi. Das ist ermutigend, ja, aber sie müssen die Punkte auch holen. Sie haben nur 2 an der Zahl bisher und die rühren noch, ich glaube, aus Melbourne. Die hat Bortoleto da geholt. Seitdem punktelos. Ein bisschen schade, weil ich glaube, gefühlt ist vom Potenzial her mehr drin für Audi im Moment.
Ja, Zuverlässigkeit und Start nicht umsetzen. Das sind 2 der größten Probleme halt. Ne, ja.
Ganz genau, ganz genau. Naja, aber es ist halt, wie es ist. Daran muss man arbeiten. Jedes Team hat also seine Hausaufgaben. Und ich bin mir sicher, sie werden es in den Griff kriegen. Hoffentlich sind dann die anderen nicht schon vorbeigezogen, dann mit irgendwelchen Upgrades. Ah, das wird eh spannend. Also ich freue mich jetzt schon auf Miami. Ich wette, da kommen alle an mit 1000 neuen Teilen. Und es könnte gut sein, dass sich die Hackordnung nochmal komplett verschiebt. Ja. Das wird spannend. Es gab im Rennen aber noch weitere Highlights, denen widmen wir uns dann überwiegend in unseren Fahrernoten. Das ist das nächste große Video, was dann kommt. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr es, dort widmen wir uns allen 22 Piloten im Detail. Unter anderem zum Beispiel Pierre Gasly, der war best of the rest, sensationell auf Platz 7 ins Ziel gekommen. Wieder wertvolle Punkte für Alpine, die übrigens vor Red Bull liegen, aktuell in der Konstrukteurswertung, muss man sich auch mal vorstellen. Ja?
Wir sprechen, ich glaube auch Haas liegt vor denen noch, ne?
Ja. Haas und Alpine liegen vor Red Bull, das ist brutal. Ja. Generell über Red Bull werden wir dann natürlich auch sprechen müssen. Weder Hadjar noch Verstappen hatten in Japan wirklich allzu viel Spaß. Ja. Gerade Max Verstappen hat sich dann am eben erwähnten Gasly ja das halbe Rennen die Zähne ausgebissen. Da ist dann nichts mit, ich drücke aufs Knöpfchen und kann einfach vorbeifahren, wie es noch so klang vor einigen Tagen oder Wochen. Ja. Auch über Aston Martin werden wir sprechen. Fernando Alonso hat erstmals ein Grand Prix beendet mit dem AMR 26. Ob das jetzt ein, ja, gutes Zeichen am Horizont ist oder wie da die Lage ist, ob es Probleme gibt, besprechen wir nochmal ein bisschen genauer in den Fahrernoten. Bleibt uns also gewogen, Freunde. Ich würde sagen, Sebastian, berühmte letzte Worte. Ansonsten
lasst ein Abo da, wenn ihr euch darauf freut, was wir für Noten geben. Ich kann schon mal sagen, also Verstappen und Hatscher, die kommen bei mir nicht allzu gut weg. Und dafür Gassi sehr, sehr gut. Und es gibt vielleicht noch die ein oder andere Überraschung. Wir bewerten ja nach Leistung und nicht nach Position. Also das geht teilweise sehr stark auseinander. Der ein oder andere, der weit hinten ist, hat tatsächlich eine sehr gute Note geklickt. Da müsst ihr aber dann eben auf das Video dann klicken, das dann morgen rauskommt. In dem Sinn sehen wir uns dann und bis bald.
Macht's gut. Ciao.